Willkommen zurück zu Frère Johns Buch Mit Gott unterwegs. Jetzt geht es um die Kompromisslosigkeit der Liebe. Dass dieser Pfad nicht völlig abriss, haben wir jenen feurigen Seelen zu verdanken, die wir im Allgemeinen Propheten nennen. In den dunkelsten Zeiten der Geschichte Israels gelang es ihnen, die Lichtspuren wiederzuentdecken, die unter dem Schutz menschlicher Vergesslichkeit vergraben waren. Diese Entdeckung versetzte sie in die Lage, das Volk davon zu überzeugen, wie vollkommen verloren es war und wie der notwendige Weg zurück aussah. Die Tatsache, dass ihre Botschaft sehr oft ignoriert, ja sogar verachtet wurde, mindert keineswegs die Aussagekraft dieser Männer. Nachfolgende Generationen sollten ihre Worte wiederentdecken und sie zum Prüfstein für das eigene Verständnis von Vergangenheit und Zukunft machen. Ihre Stimme, die in eine Menschenwüste hineinrief, sollte diese Wüste eines Tages zum Blühen bringen. Die prophetische Linie in Israel reicht sehr weit zurück. Man ist fast versucht zu sagen, sie habe zur gleichen Zeit wie das Volk selbst begonnen. Wenn wir in der Berufung durch Gott das wesentliche Merkmal eines Propheten sehen, das heißt, dass Gott einen Menschen aus seiner gewöhnlichen Umgebung herausreißt, damit er seine Pläne vermittelt, dann können wir Abraham als den ersten Propheten bezeichnen, in jedem Fall aber Mose. So in 5. Buch Mose 34 und 18 und Hosea 12. Denn Abraham und den anderen Patriarchen war es nicht bewusst, dass sie Gottes Botschaft übermittelten. Nach dem Auszug hatten die Richter prophetische Eigenschaften, weil ihre Autorität sich auf ein Charisma gründete, eine besondere Gabe, die durch einen Ruf in einer Krise des Stämmebundes zum Leben erweckt wurde. Aber die ersten, die in der Bibel den Namen Prophet, hebräisch Nabi, erhielten, waren Gruppen von reisenden Sehern, die unter dem Einfluss geistlicher Musik in Trance gerieten, so in 1. Samuel 10. Diese Gruppen waren arm, 2. Könige 4, man sah auf sie herab, 2. Könige 9, und verfolgte sie sogar, 1. Könige 18. Sie machten zweifellos einen etwas unzeitgemäßen Eindruck, als ob sie versuchten, den Abglanz des Wanderlebens vergangener Tage an eine Gesellschaft zu vermitteln, deren Zeitpunkt sich mittlerweile anderswo verschoben hatte. Diese Prophetensöhne waren nicht die einzigen, die auf radikale Weise ihre Ablehnung eines sesshaften Daseins zum Ausdruck brachten. Es gab auch den Stamm der Rechabiter, dem wir im Buch Jeremia begegnen. Nach mehreren Jahrhunderten des sesshaften Daseins und der Monarchie in Israel führte diese Familie noch immer ein Wanderdasein. Sie tranken keinen Wein, bauten keine Häuser, bestellten keine Saat, pflanzten keinen Weinberg, sondern lebten immer in Zelten. Nachzulesen in Jeremia 35. Jeremias positive Haltung diesen Leuten gegenüber, die sich in so vieler Hinsicht von ihm unterschieden, ist ein Zeichen dafür, dass es über alle Unterschiede hinweg etwas wirklich Vereinendes gab. Eine Haltung radikalen Gehorsams, die im Lauf der Zeit nicht nachließ. Dann gab es auch noch jene, die die Bibel Nazireer nennt, Einzelpersonen, die sich für eine bestimmte Zeit oder für ihr ganzes Leben durch einen Eid Gott geweiht hatten. Während dieser Zeit waren sie dazu verpflichtet, nichts zu tun, was sie kultisch unrein machen würde, und zusätzlich war es ihnen verboten, sich das Haar zu schneiden und Wein oder andere starke Getränke zu sich zu nehmen. Nachzulesen in Richter 13 und 4. Buch Mose 6. Dies waren anscheinend Zeichen der völligen Hingabe an den Geist Gottes, und das verband sie sowohl mit den charismatischen Führern wie Simson in Richter 13, als auch mit prophetischen Kreisen. Samuel, den seine Mutter sogar schon vor seiner Geburt auf diese Art Gott geweiht hatte, 1. Samuel 1, wird manchmal als der letzte Richter dargestellt und manchmal als Prophet. 3 Jahrhunderte später kritisierte der Prophet Amos Israel, weil es die Propheten und Nazireer abgelehnt hatte, die doch von demselben Gott gesandt waren, der lange zuvor sein Volk durch die Wüste geführt hatte, so im 2. Kapitel des Amos-Buches. Diese Männer waren lebendige Zeugen für den Pilgergott in einer Welt, die sich von den Quellen ihres Lebens immer weiter entfernte. Trotz ihres Zeugnisses wurden Gruppen wie die Rechabiter, die Nazaräer und die prophetischen Bruderschaften schnell zu Randerscheinungen in Israel, gerade deshalb, weil sich ihr Lebensstil so sehr von der Entwicklung der Nation insgesamt unterschied. Während sie als einzige in der damaligen Lage des Volkes für den Wüstenglauben aufgestanden, dann hätte sich dieser Glaube schnell verflüchtigt. Zum Vorteil für Israel erhob sich gleichzeitig mit der Monarchie eine andere Schar von Männern, die die Geschichte des Volkes prägte. Die Männer, die die Vergangenheit besser mit der Gegenwart versöhnen und so dem Glauben eine Zukunft sichern konnten. Es sind die klassischen Propheten, die nach Übergangsgestalten wie Nathan, Elia und Elisa ihre Prophetien in Schriftform hinterließen. Diese neueren Propheten distanzierten sich immer deutlicher von alten Prophetengruppen, so in Amos 7,14 nachzulesen. Bei ihnen traten die ekstatische Dimension, die Verzückung und die Visionen in den Hintergrund zugunsten des Wortes und der Botschaft, die im Namen Gottes verkündet werden sollte. Durch das Denken und Sprechen der großen Propheten Israels zieht sich ein Thema: ihre Bindung an den Wüstenglauben, den Glauben ihrer Vorfahren. Eine Bindung, die so tief war, dass sie sie mit einem inneren Feuer erfüllte. Sie waren von der Überzeugung durchdrungen, dass der Gott Israels, um ihre eigene leidenschaftliche und plastische Sprache zu gebrauchen, ein eifersüchtiger Gott ist, dass seine Liebe zu seinem Volk etwas Ausschließliches an sich hat und nach einer ähnlichen Haltung als Antwort verlangt. In den wirklich wichtigen Dingen darf es keinen Kompromiss geben. Ein Ja, aber kommt in ihren Augen einem glatten Nein gleich. Das erklärt, warum sie so aggressiv auf die bequeme Gesellschaft ihrer Zeit reagierten, eine Gesellschaft, die stolz war auf ihre Frömmigkeit, während sie überall sonst nach Glück und Sicherheit suchte, nur nicht bei Gott. Wir sollten uns vom Ungestüm dieser Männer nicht täuschen lassen, die von der modernen Denkweise so leicht missverstanden werden, obwohl uns unsere Psychologen erklären, dass Leidenschaft der Liebe näher steht als Gleichgültigkeit. Und die Propheten hatten nichts Gleichgültiges an sich. Das, was sie in ihrem tiefsten Inneren zum Glühen brachte, war eine Liebe, die man fast gequält nennen könnte. Eine Liebe zu Gott und zu seinem irregeleiteten Volk. Ihr verzweifelter Versuch, diese beiden Pole zusammenzuhalten, erklärt recht gut das Leiden und die Leidenschaft dieser geplagten Männer. Diese Einstellung der Propheten erklärt ihr Interesse an der Exodus-Tradition und an der Reise durch die Wüste. Sie legten vor allem auf die positive Seite Gewicht. Obwohl es auch eine Zeit der Prüfung und der Untreue war, war die Wüste für sie zuallererst eine Erfahrung der Offenheit und Vertrautheit mit Gott. Gleichzeitig, und hier liegt ihre besondere Stärke, waren die Propheten weit davon entfernt, Reaktionäre zu sein oder wehmütig einer vergangenen Ära nachzutrauern. Sie versuchten, die Gültigkeit des Wüstenglaubens für ihre eigene Zeit zu entdecken, und das nötigte sie zum Widerstand gegen den König und seine Untertanen, die es sich mit ihrem Unglauben gemütlich gemacht hatten und die von den Ungerechtigkeiten der Gegenwart profitierten. Das waren die Ausführungen von Frère John zum Thema die Kompromisslosigkeit der Liebe. In der nächsten Episode geht es um die Vorläufer der Propheten. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bleibe behütet.